Wer von euch war schon mal auf einer Freizeit? Also nicht auf einer Gemeindefreizeit, wo sich alle schon kennen, sondern auf einer Freizeit, wo man höchstens 2, 3 Leute kennt. Das sind fast alle. Dann kennen ja auch alle den ersten Abend. Und die Frage, die sich da immer stellt. Die eine Frage, um die sich alles dreht. Wer bist du? Die ganzen Spiele drehen sich darum, den anderen kennenzulernen. Mit den anderen Freizeitteilnehmern warm zu werden. Wer bist du? Heute soll es ja um die Frage, Jesus, wer bist du, gehen. Und ich habe mir vorgestellt, oder meine ersten Gedanken gingen alle in die Richtung, naja, wenn man ganz am Anfang steht vom Glauben, wenn man Jesus kennenlernen möchte, dann stellt man diese Frage, wer bist du? Aber dann habe ich den Predigttext dazu gelesen und gesehen, dass das gar nicht so ist, sondern, ja, Jesus, wer bist du, kann auch eine Frage sein, wenn man schon jahrelang mit Jesus unterwegs ist, wenn man sich Jahrzehnte vielleicht mit Jesus schon beschäftigt hat. Die Frage stellt nämlich nicht irgendjemand, sondern die stellt Johannes der Täufer, der die Menschen auf Jesus vorbereiten sollte. Jesus hatte schon viele Kranke geheilt, hatte mit Gleichnissen den Leuten was erklärt, gepredigt, und das wird jetzt alles Johannes erzählt. Und Johannes ruft 2 seiner Jünger zu sich und schickt sie mit der Frage zu Jesus: Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Das ist eine komische Frage, oder? Vor allem für Johannes. Was steckt dahinter? Die Geburt von Johannes, das hat sein Vater Zacharias im Tempel erfahren. Zacharias und Elisabeth, die konnten damals keine Kinder bekommen. Und im Tempel erschien ihnen dann der Engel Gabriel. Der sagt ihm, dass er einen Sohn bekommen soll. Johannes. Und er sagt voraus, dass dieser Junge enthaltsam leben wird und schon im Mutterleib von Heiligem Geist erfüllt sein wird. Der Engel erzählt über die Zukunft von Johannes und über seinen großen Auftrag, dass er dem Volk verkündigen wird, dass es jetzt soweit ist, dass Gott sein versprochenes Heil schickt. Er will die Sünden vergeben. Johannes wird dem Herrn vorangehen und das Volk für den Herrn bereit machen. Er soll Gottes Volk helfen, dass sie wieder an ihn denken. Johannes wird also geboren, wächst auf und lebt ziemlich zurückgezogen, bis er von Gott dieses Go bekommt. Er erzählt den Menschen von Gott. Erzählt ihnen, was sie von Gott trennt und wie sie wieder zu ihm zurückkommen können. Die Menschen kommen in Massen zu ihm. Sie fragen nach, was sie in ihrem Leben ändern können, um Gott nahe zu kommen. Sie fragen ihn um Rat. Und als Zeichen, dass sie umkehren wollen, lassen sie sich von Johannes taufen. Die Menschen haben damals auf den Messias, den Retter und Befreier, gewartet. Auf den, den Gott versprochen hatte. Jedes Mal, wenn sie in die Synagoge kamen, konnten sie die Propheten hören, wie Gott sein Reich aufbauen wird. Es wird eine Zeit kommen, in der Gott sein Heil schickt, wo es ihnen gut gehen wird und Gott den Messias, den Retter, schickt. Und die Menschen haben auf diese Ankunft gewartet und sich natürlich darüber unterhalten, wie man sich diesen Retter so vorstellen kann, was es alles für Aussagen über ihn in den Schriften gibt, wie er demnach sein könnte. Das Problem war, dass es nicht die eine Ankündigung gab, in der alles so genau beschrieben wurde, sondern die Leute eher herumgerätselt haben. Jeder so ein unterschiedliches Bild davon hatte. Die einen, die haben einen König erwartet, der endlich ein Heer aufbaut und die Römer aus dem Land raushaut. Die anderen haben eher einen Priester erwartet, der ihnen hilft, das Böse zu beseitigen. Wieder andere haben einen Propheten erwartet. So einen Typen wie Mose, der endlich mal sagt, wie das jetzt mit dem Gesetz funktioniert, wie man das Gesetz richtig auslegt. Jeder hat sich ganz unterschiedliche Gedanken gemacht. Und in diese Erwartungen kam Johannes der Täufer hinein. Als die Leute sich schon überlegt haben, ob er es ist, der Christus, der von Gott versprochen ist, weist er von sich weg. Sagt, Leute, ich taufe euch zwar mit Wasser, aber nach mir kommt einer, der wird euch mit Heiligen Geist taufen. Der ist stärker als ich. Und eines Tages kommt dann Jesus zu ihm an den Jordan. Er will von Johannes getauft werden. Und Johannes will ihn erst abwehren, nach dem Motto, das funktioniert nicht. Ich hätte nötig, von dir getauft zu werden, nicht andersherum. Aber schließlich taufte Jesus doch. Und ab diesem Zeitpunkt weist er die Menschen darauf hin, das ist der, auf den wir gewartet haben. Seht ihn an. Warum stellt Johannes eigentlich jetzt so eine Frage? Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes hat sich mit dem, dass er Dinge von Gott sagte und auch so lebte, nicht nur Freunde gemacht. Der König Herodes hatte damals die Frau von seinem Bruder als Ehefrau genommen. Und darauf hatte Johannes dem König gesagt, dass Gottes Gebote auch für ihn gelten. Und dafür ist er ins Gefängnis gewandert. In dieser Situation kommen seine Jünger, um ihm die Geschichten von Jesus zu erzählen, wie er Kranke heilt, durchs Land zieht und von Gott erzählt. Und ich kann mir gut vorstellen, wie in Johannes da die Fragen aufsteigen. Jesus, bist du die von Gott versprochene Rettung? Bist du tatsächlich derjenige, der uns Gott verheißen hat? Auf den mein Vater schon gewartet hat und sein Vater und dessen Vater davor? Der, von dem immer alle reden, auf den hier alle warten und hoffen? Wenn du die Rettung bist, dann hol mich doch raus aus diesem Gefängnis. Dann muss es doch auch Rettung für mich geben. Und so langsam steigen Zweifel in ihm auf. Die Gewissheit schwindet immer mehr. Und er weiß sich nicht anders zu helfen, als eben zwei seiner Jünger mit dieser Frage zu Jesus zu schicken. Jesus, wer bist du? Bist du der, auf den wir warten? Was macht Jesus mit dieser Frage? Er schickt die Jünger mit einem Auftrag an Johannes zurück. Geht zu ihm und erzählt, was ihr gesehen und gehört habt. In der Bibel steht, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Stell dir vor, du bekommst den Auftrag, einen Professor von der Partneruni in Nürnberg am Hauptbahnhof abzuholen. Er soll demnächst ankommen. Eine genaue Uhrzeit konnte dir keiner sagen. Jetzt stehst du da auf dem Bahnsteig und machst dir so seine Gedanken. Wie sieht ein Professor aus? Anzug und Krawatte? Ist ja schließlich ein wichtiger Mensch an so einer Uni. Oder doch eher der Typ zerstreuter Professor, so mit Korthose und durchgescheuerten Ärmeln. Wie verhält sich ein Professor? Wie geht er? Woran könnte ich ihn erkennen? Und je nachdem, wie dein inneres Bild ist, wirst du nach einem bestimmten Menschentyp Ausschau halten. Vielleicht ist das die Situation, mit der sich am besten beschreiben lässt, warum es diese Frage gab. Bist du derjenige, den Gott versprochen hat, oder müssen wir noch weiter warten? Es gab damals keine Fotos. Man konnte nicht sagen, wenn ihr den seht, dann lauft ihm nach. Es gab nur Beschreibungen, wie er sein wird, an ganz vielen Stellen in der Bibel. Und Jesus greift diese Stellen auf. Das war zum einen das, was man ja tatsächlich sehen und hören konnte. Das sind die Geschichten, die wir auch heute noch im Neuen Testament nachlesen können. Jesus, der Blinde sehend macht, Lahme, Taube und Aussätzige heilt. Zum anderen kannte jeder fromme Jude diese Worte. Er hatte sie wieder und wieder in der Synagoge gehört, wenn die Schriften vorgelesen wurden, wenn vorgelesen worden ist, was in den Propheten steht. Der Prophet Jesaja hatte damals dem Volk berichtet, wie Gott in der Zukunft sein Heil aufrichten wird. Wie es ist, wenn Gott eingreift. Wie Gott es machen wird, um es gut zu machen. Und man kann in Jesaja 35 lesen, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird jauchzen. Oder in Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Solche Texte aus Jesaja greift er auf und er zeigt damit, ich bin es, auf den ihr wartet. Wenn ihr das vergleicht, was der Prophet damals, was dort beschrieben worden ist und was ich hier und jetzt mache, dann müsst ihr doch sehen oder dann müsst ihr erkennen, dass ich es bin. Ich bin derjenige, den Gott versprochen hat. Ihr müsst nicht länger auf eine Ankunft warten. Ich bin da. Das, was damals Jesaja als zukünftiges Heil vor dem Volk vor Augen gemalt hat, das fängt heute an. Das fängt mit mir an. Ganz am Anfang, nachdem er versucht worden ist, hat Jesus so einen Jesaja-Text in der Synagoge vorgelesen und als er sich hingesetzt hat, hat er gesagt, heute ist dieses Schriftwort erfüllt worden. Ihr alle seid Zeugen. In mir wird dieses Versprechen erfüllt. Es ist diese Beschreibung von einem Königreich, das gerade im Entstehen ist, das gerade anfängt. Ihr könnt es sehen und weitererzählen. Ihr alle könnt bestätigen, dass ich das tue. Aber die Antwort von Jesus ist mehr als ein Bibelzitieren. Jesus hängt nämlich noch etwas Entscheidendes an. Tote werden auferweckt. Das findet sich nämlich im zitierten Jesaja-Text nicht. Im Alten Testament war es nach dem Sündenfall normal, dass der Tod dazugehört. Dass er am Ende eines erfüllten Lebens steht. Das war der Lauf der Welt. Und die Hoffnung war, dass Gott einen nicht sterben lässt, bevor man alt und lebenssatt geworden ist. Heil stellte man sich so vor, dass man uralt wird, bevor man stirbt. Aber dann kam immer noch mehr dazu. Die Hoffnung, Gott ist doch ein lebendiger Gott. Er hat doch die Macht über alles. Das kann doch dann am Totenreich nicht aufhören. Und dann kam diese Hoffnung, dass Gott auch endgültig den Tod überwinden wird. Dass man sehen wird, dass Gottes Macht keine Grenzen hat. Und Jesus sagt, seht, Tote werden auferweckt. Ich habe diese Macht. Er weckt den Jungen aus Nain auf, was wir das letzte Mal von Volker gehört haben. Er weckt die Tochter von Jairus auf und seinen besten Freund, den Lazarus. Jesus fängt an, sein neues Reich aufzubauen. Das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben, dass wir eben an diesen lebendigen Gott glauben. Der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben in Ewigkeit. In meinem Reich wird es den Tod nicht mehr geben. Keine Trauer, keinen Schmerz, kein Geschrei. Das wird dann alles endgültig vorbei sein. An dieser Stelle geht es uns nicht anders wie Johannes. Wir wissen, dass Jesus das gesagt hat. Wir glauben an die Geschichten, die in der Bibel stehen. Aber in unserem Alltag machen wir noch ganz andere Erfahrungen. Wir stehen auch noch in dieser Spannung, dass dieses Wissen in unserem Leben noch nicht Wirklichkeit geworden ist. Wir stehen auch noch an Gräbern, müssen liebe Freunde und Verwandte beerdigen. Aber wir haben diese Hoffnung, dass es ewiges Leben gibt und dass Gottes Reich schon jetzt anfängt. Jesus, wer bist du? Ich habe mich gefragt, was die Bibelstelle heute für uns bedeuten kann. Kennt ihr solche Gefängnisse, wie Johannes der Täufer in einem gesessen hat? Also nicht den Ort, sondern im übertragenen Sinne? Irgendwo festzustecken, manchmal vielleicht durch eigenes Verschulden, manchmal durch Schicksalsschläge, manchmal, weil jemand anders an uns schuldig geworden ist. Und dann sitzt man an und fängt an, sich diese Fragen zu stellen, zu überlegen, wie sein Leben wohl gelaufen wäre, wenn man irgendetwas anderes gemacht hätte. An einer Biegung die Entscheidung für einen anderen Weg getroffen hätte. Johannes war jahrelang von etwas überzeugt, hat selbst auch versucht, noch andere davon zu überzeugen. Und auf einmal steht das alles für ihn in Frage. Auf einmal scheint es so schwer, selbst für ihn zu glauben zu sein. Da hat Johannes den Retter angekündigt und für ihn selbst scheint es keine Rettung zu geben. Da hat man die ganze Zeit auf Gott vertraut und auf einmal kommt eine Situation, in der etwas passiert. Und Gott scheint einem so fremd. Man versteht ihn nicht mehr. Und die Zweifel machen sich breit. Glaube ich an den Richtigen? Ist das der Gott, der die Macht über den Himmel und die Erde hat? Jesus, du benimmst dich ganz anders, als ich es von dir erwartet habe. Habe ich mich in dir getäuscht? Kann ich noch auf dich zählen? Was ist, wenn das, was bis jetzt so sicher schien, vielleicht nicht stimmt? Was ist, wenn Sachen, an die du bis jetzt ganz fest geglaubt hast, auf einmal in Frage stehen? Was ist, wenn Zweifel sich einschleichen? Vielleicht kennst du so etwas. Eigentlich ist dir alles klar. Du hast schon jahrelang an Jesus geglaubt und bist ihm nachgefolgt. Aber dann kommt ein Ereignis von außen, das dich so aus der Bahn wirft, dass irgendeine alte Frage wieder hochkommt. Irgendwelche Zweifel. Und auf einmal bist du wieder mit dieser Frage konfrontiert, wo du schon gedacht hast, die müsste längst geklärt sein. Die vielleicht auch mit dem Kopf ganz klar ist, rational gesehen schon lange beantwortet ist, die dich jetzt aber wieder beschäftigt, dich durcheinander bringt, die dich ganz existenziell trifft und die du dann ganz neu oder tatsächlich zum ersten Mal klären musst. Ich kenne das. Ich bin nach Tabor gegangen und eines, was ich wusste, war, dass ich mal keine Predigerin werde. Aber während meiner Taborzeit habe ich gespürt, dass das vielleicht doch das Richtige für mich ist. Und ich habe Gott vertraut und bin diesen Weg gegangen. In meiner letzten Gemeinde war ich dann wochenlang krankgeschrieben und ich habe mir an dieser Frage fast den Kopf zerbrochen. Wer bist du, Gott? Wer bist du, Jesus? Warum greifst du nicht ein? Warum hörst du mich nicht? Kann es sein, dass du mich vergessen hast? Und dann hat es mir gut getan, dass andere um mich herum waren, die für mich geglaubt haben, die mir zugestanden haben. Ja, solche Situationen darf es geben. Auch für Christen, auch für Hauptamtliche, die mich getragen haben und die für mich gebetet haben. Ich hatte 2, 3 solche Anlaufstellen und das hat mir unglaublich gut getan. Und dann ging es so langsam wieder bergauf. Ich hatte das Gefühl, dass ich langsam wieder Boden unter den Füßen bekomme, dass ich mich erhole und innerlich wieder heil werde. Und dann bin ich von einem Tag auf den anderen wieder rausgekickt worden. Ich musste mich operieren lassen und lag halbseitig gelähmt auf der Intensivstation. Und dann kamen wieder diese Fragen hoch. Jesus, wer bist du? Warum greifst du nicht ein? Warum hörst du mich anscheinend nicht? Kann es sein, dass du mich vergessen hast? Und wieder waren da Menschen, die für mich zu Jesus gegangen sind. Die gebetet haben, als ich es nicht mehr konnte. Die für mich geglaubt haben. Wenn solche existenziellen Zweifel da sind, dann müssen andere kommen und für dich glauben. Dann müssen andere da sein und für dich zu Jesus gehen. Und das ist unser Auftrag als Gemeinde. Das ist der Grund, warum Gott keine Einzelkämpfer braucht, sondern uns in Gemeinschaft gestellt hat. Dass wenn einer zweifelt, dass er nicht verzweifeln muss, sondern da andere sind, die für ihn mitglauben. Und das heißt erstens, wenn du Zweifel hast, dann bleib damit nicht alleine. Glaub nicht, dass es besonders christlich ist, wenn du niemals Zweifel hast. Lass es zu, dass es Fragen geben darf. Ich glaube, dass das wichtig ist oder am wichtigsten mit ist, sich selber einzugestehen, dass es solche Situationen geben kann und geben darf. Die Bibel ist voller Beispiele von Leuten, die am Fragen sind, die unsicher sind. Und wenn du in einem Gefängnis sitzt, wie auch immer dieses Gefängnis aussieht, schick andere zu Jesus, so wie Johannes, mit deinen Fragen. Das heißt nicht, dass jeder in der Gemeinde immer informiert sein muss über den kleinsten Stand deiner Zweifel. Aber es gibt hier in der Gemeinde das Gemeindegebet und die Hauskreise. Vielleicht bist du in einer Kleingruppe. Dann teil dich damit. Bleib nicht alleine. Lass dir die Zusagen von Jesus von anderen zusprechen. Lass dir seine Verheißungen von anderen Christen sagen. Das hilft. Und zweitens ist das der Auftrag für uns als Gemeinde, dass wir Menschen, die gerade am Zweifel sind, in unsere Mitte nehmen, für sie beten, für sie mitglauben, ihnen Mut machen. Ich weiß, dass es nicht eben immer mit einem oder zwei Gebeten getan ist, dass es auch Ausdauer braucht. Aber dass wir Leute in unserer Gemeinde immer wieder besuchen, die in solchen Gefängnissen sitzen. Sie mit dem, was Jesus gesagt hat, haben, was Jesus gesagt hat oder was Jesus getan hat, aufmuntern. Und es manchmal vielleicht nur aushalten, einfach schweigend bei ihnen zu sitzen. Zu akzeptieren, dass es nicht immer, beziehungsweise halt noch nicht, Antworten gibt. Zu akzeptieren, dass es eben auch manchmal ganz anders ausgeht, als das, was wir uns wünschen. Wie es aus menschlicher Sicht fair wäre. Denn am Ende der Geschichte lässt Jesus dem Johannes noch ausrichten, glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Glücklich ist, wer sich nicht an mir ärgert, wer nicht an mir verzweifelt. Pass auf, dass dein Zweifel dich nicht kaputt macht. Vertrau mir. Auch wenn du gerade in Schwierigkeiten steckst. Auch wenn nicht alle deine Fragen gerade geklärt sind. Auch wenn die Geschichte in dieser Welt eben nicht so ausgeht, wie du sie dir vorgestellt hast. Bleib bei mir und vertrau mir, dass ich es bin, der Herr über Himmel und Erde, der die Macht hat, jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen.